Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Namhafte Architekten haben die Chance, den öffentlichen Raum zu gestalten und Spuren zu hinterlassen. Ihre Bauten haben Einfluss auf den Alltag vieler. Der Architekt Arno Lederer hat Spuren hinterlassen, denn er hat Schulen, Seniorenzentren, Theater und Museen gebaut und als Dozent in Stuttgart und Karlsruhe 3 Jahrzehnte lang Studenten geprägt. Zusammen mit seiner Ehefrau, der Architektin Jorun Ragnarsdottir, hat er Büros in Frankfurt und Berlin geführt. Heute nun wurde bekannt, dass Arno Lederer im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Im Studio bei mir ist Nikolaus Bernau, Fazithörern und Hörerinnen, als engagierter Architekturkritiker bekannt. Was für eine Persönlichkeit war Arno Lederer?
Ja, jetzt ist natürlich das Wort engagiert genau richtig angebracht. Er war nämlich ein ausgesprochen engagierter Architekt. Also auch das, was mir erzählt wurde, war, dass er auch als Lehrer in der Lage war, Studierenden mitzuteilen, Architektur ist das Wichtigste, worum ihr euch überhaupt zu kümmern habt. Und das war im Wesentlichen auch wirklich so die Ausstrahlung, die er in der Öffentlichkeit hatte. Er hat sich für seine Projekte unglaublich eingesetzt, war wahnsinnig präsent. Also in jeder Minute, die man ihn irgendwie öffentlich erleben konnte, wusste ganz klar, wer er ist und was er schon geleistet hat. Also das war eine bis an die Eitelkeit grenzende Selbstbewusstsein, das aber immer sehr, sehr angenehm vorgetragen wurde. Bis zu dem Moment, wo es zur Debatte kam. Und das ist doch sehr auffällig gewesen bei Lederer. Der konnte ganz schön scharf werden und konnte sehr präzise seine Sachen auch formulieren und dann auch versuchen durchzusetzen. Und das ging bis dahin, dass er großartige Kräche regelrecht inszeniert hat. Also als er in Karlsruhe aufgehört hat als Professor, hat er das eben nicht einfach so gemacht, sondern hat wie ein Kollege sagte, eine richtige Bugwelle inszeniert davor, so dass auch klar wurde, in Karlsruhe geht etwas verloren und Stuttgart gewinnt etwas. Und Karlsruhe ist eben zu wenig künstlerisch und deswegen geht er zurück nach Stuttgart. Und das hat in Karlsruhe eine große Veränderung auch in der Lehre bedeutet und im Selbstbewusstsein. Das war so ein bisschen, ja, das war auch ein Typ und ein Charakter.
Er hat 2 Büros aufgebaut und geführt. Wie groß war der Einfluss, den er genommen hat und nehmen konnte?
Ja, das Interessante ist ja, es war ein Büro in Stuttgart, eins in Berlin, übrigens eine relativ häufige Kombination. Also es ist keineswegs das einzige Büro, das sich so aufgeteilt hat. Das andere, was sehr, sehr auffällig war, gerade in den 2000ern, 2010ern, er ist eben nicht nach China gegangen. Er ist nicht in die große internationale Architekturwelt gegangen, sondern ist sehr, wenn man so will, bei seinem Leisten geblieben. Und das war damals schon etwas ziemlich Besonderes, dass jemand gesagt hat, ich baue auch für den Ort, ich baue auch für eine bestimmte Kultur und ich baue nicht einfach überall irgendwie meine Fußspur hin. Das war gerade in dieser großen Debatte um die Star-Architekten eine völlige Ausnahmeposition und auch darauf beruhte übrigens sein Einfluss, weil sich natürlich viele Architekten, die weder die Lust hatten, möglicherweise auch nicht das Können, aber vor allem auch nicht die großen Atem hatten, um jetzt, sagen wir, in das chinesische Geschäft einzusteigen, weil die mit ihm auch wirklich ein Rollenvorbild haben konnten.
Was zeichnet denn die Entwürfe und Bauten aus, die Arno Lederer geschaffen hat?
Ja, der Kollege Falk Jäger hat das heute in seinem Nachruf ganz toll ausgedrückt, indem er Lederer selbst zitiert hat. Häuser, die sich bescheiden. Und das ist wirklich mit vielleicht das Bemerkenswerteste bei diesen Bauten. Man kann sie sehr gut erkennen erstmal. Es gibt wirklich eine Handschrift dieses ja doch sehr einflussreichen und sehr tätigen Büros vor allem, das übrigens hauptsächlich öffentlichen Wohnungsbau, öffentliche Bauten entworfen hat, wenig Wohnungsbau und ähnliches. Und die Sachen zeichnen sich immer dadurch aus, dass es erstmal sehr handlich ist. Also es macht Spaß, diese Bauten anzufassen. Sei es nur deswegen, weil sie eine Ziegelfassade haben, ja. Aber es ist eben nicht irgendein Ziegel, sondern es ist dann zum Beispiel Abbruchziegel auch, der ein bisschen rau in der Hand liegt. Es sind sehr oft sehr große Formen, die aber sehr feinteilig eingepasst werden in den Stadtraum. Das kann man besonders schön beim Historischen Museum in Frankfurt am Main sehen, das doch ein riesiges Grundstück besetzt, also völlig überdimensioniert für diese Altstadt eigentlich und sich dann doch ganz gut eingepasst hat nachträglich. Ist ja der Nachfolger eines ganz berühmten brutalistischen Gebäudes gewesen und musste jetzt natürlich auch diese Erinnerung irgendwie mit auffangen. Also das war doch sehr, sehr auffällig bei dieser, ich möchte gar nicht sagen Stil, bei dieser Haltung. Das ist eine Haltung zur Architektur gewesen. Dass Architektur eben durchaus freundlich sein muss, aber sie muss auch präsent sein. Und sie darf sich auch wirklich zeigen lassen. Und sie hat eigentlich immer so einen handwerklichen Touch.
Er hat sein Fach viele Jahre gelehrt, das haben wir erwähnt, aber er war auch in Jurys aktiv.
Ja, ungeheuer. Und das war eigentlich der große Einfluss. Er ist im Grunde genommen der Nachfolger des großen Architekturjury-Vorsitzenden Max Becher gewesen. Einfach dadurch, dass er eben auch zwischen den Stühlen saß, wenn man so will. Also er war nicht so eine eindeutige Fraktion. Er war nicht so ein radikaler Technomodernist, der also überall Rohre sehen wollte, war aber eben auch keiner, der gesagt hat, ich will nur historistische Altstadt nachbauen. Obwohl er übrigens in der Frankfurter Altstadtdebatte eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt hat. Da war er lange auch als Berater tätig, der eben dafür gesorgt hat, dass dort ja eben nicht irgendwie Altstadt nachgebaut wird, sondern eine neue Altstadt entsteht. Und in diesen Jurys hat er vor allem dadurch Wirkung entfalten können, weil er offensichtlich sehr gut wusste, wie man eine Jury leitet, also bis zu 90 Personen. Und weil er auch durchaus durch die Leitung der Jury seine Interessen durchsetzen konnte. Beispielsweise beim Museum der Moderne in Berlin oder beim Konzerthaus in München, was ganz wichtige Wettbewerbe waren.
Für die Entscheidung, den Stuttgarter Hauptbahnhof umzubauen, hat Arno Lederer sich seinerzeit entschuldigt. Das hat vermutlich kaum ein anderer Kollege neben ihm gemacht, oder?
Also ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick über die Geschichte des Wettbewerbs in Deutschland. Es ist der einzige Fall, an den ich mich erinnere. Vielleicht gibt es noch 3, 4 andere, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Er hat einfach gesagt, der Preis an Ingenhoven war ein Fehler, weil dieses sensationelle Hauptgebäude von Paul Bonatz eben deswegen geopfert werden müsse. Und er hätte diesen Fehler mit zu verantworten. Das war auch Lederer, der sich hinstellen konnte und sagte, ich habe auch eine Verantwortung als Architekt.
2021 wurde von ihm übrigens der Neubau des Volkstheaters in München fertiggestellt. Der Bau steht im Finale um den Preis, den das Deutsche Architekturmuseum am Freitag in Frankfurt verleihen wird. Vielleicht fällt die Entscheidung ja auch für Lederers Bau aus. Das wäre schön und traurig zugleich, was ja dann eben auch ein posthumer Preis wäre. Sehen wir. Heute ist Arno Lederer im Alter von 75 Jahren gestorben. An sein Schaffen erinnerte der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Schön, dass Sie bei uns waren.